Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Lobe den Herrn, meine Seele, und wasse mir seinen Namen.
Und ich betreue euch hier in der Zwischenzeit und freue mich, dass wir heute weitermachen in Johannesevangelium, allerdings mit einem kleinen Exkurs. Ich dachte, das, was wir letzte Woche betrachtet haben in Johannes 11, da müssen wir einfach nochmal reinschauen, nochmal etwas tiefer graben. Wir haben folgende Aussage am letzten Sonntag im Fokus gehabt. Ich nehme auch nochmal die rein, die letzten Sonntag nicht da waren. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ganz ehrlich, wenn jemand sowas in diese Welt hinein sagt, dann müssen wir das genauer anschauen, oder? Weil entweder derjenige ist ein Irrer, der sowas sagt, er ist ein Lügner, der ist ein Hochstapler, oder er sagt die Wahrheit. Das müssen wir rausfinden. Und wir wollen das heute in diesem kleinen Exkurs mal tun, dass wir dieses Wort von Jesus mal genauer nochmal betrachten. Ich will euch das ganze Wort vorlesen. Das sind zwei Verse, die er zu Martha spricht, auf seinem Weg nach Bethanien, wo Lazarus im Grab tot liegt. Auf dem Weg hat er das gesagt, der Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Die Frage ist, was meint Jesus damit? Warum hat er das gesagt? Ich nehme mich damit mit hinein. Das Erste, was wir hier sehen, ist, Jesus sagt, ich bin. Das heißt, er weiß schon mal genau, wer er ist. Er weiß es. Ich bin. Er weiß, wer er ist. Und wenn dieses Wort ich bin erscheint, wenn Jesus in den Mund nimmt, dann hat das die Juden erinnert an die Begegnung Gottes mit Mose an dem Dornbusch. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon mal gelesen habt, wo Mose nach dem Namen Gottes fragt und Gott antwortet ihm, ich bin der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Ich ändere mich nicht, ich bin der Ewige. Das ist der Name Yahweh. Das ist die Bedeutung. Und Jesus behauptet hiermit auch, dieser Gott zu sein. Der damals zu Mose geredet hat. Ich bin, der ich bin. Er behauptet von sich, dass er selbst die Auferstehung ist und dass er das Leben ist. Warum? Weil er Gott ist. Er ist die Quelle allen Lebens und weil er das ist, kann er es anderen gewähren, ermöglichen. Das ist das, was er hier behauptet. Jesus und die ganze Bibel setzen voraus, dass jeder Mensch eigentlich leben will. Oder ist hier eine Ausnahme? Keine Ausnahme. Ihr wollt leben. Die Bibel setzt das voraus, dass der Mensch leben will. Jeder will leben. Daher ist auch diese Aussage von Jesus doch so elementar. Sie ist so hoffnungsmachend. Sie ist so wertvoll. Wer leben will, der kommt an Jesus nicht vorbei. Jetzt beachte das bitte nochmal, wenn ihr genau guckt, wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr das mitverfolgen. Vers 25. Jesus behauptet da, dass der leibliche Tod eines Menschen, der ihm nachfolgt, der ihm glaubt, zu einer Auferstehung führen wird. Richtig? Vers 25. Aber Vers 26 sagt jetzt, dass der Gläubige, der jetzt lebt, nie sterben wird. Nie sterben wird. Also ich kenne Christen, die sind bereits gestorben. Christen sterben auch, oder? Was meint er damit? Dieses Schicksal teilt jeder Mensch mit jedem anderen Mensch, dass wir sterben werden. Der Stein vor Lazarus' Grab erinnert uns dran. Wenn ihr auf den Friedhof geht, das erinnert euch daran. Wir werden alle sterben. Und daher müssen wir heute darüber nachdenken, über diese Aussage von Jesus. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Für wie lang? In Ewigkeit. Das ist eine starke Aussage. Ich kenne niemanden in der Weltgeschichte, der sowas gesagt hat. Und darüber müssen wir doch reden, Leute. Das können wir doch nicht ignorieren. Daher dieser kleine Exkurs heute und dazu werden wir jetzt auch noch einige andere Texte aus der Schrift hinzunehmen. Und mal genau nachgucken, was Jesus meint. Welchen Tod meint Jesus hier, den einige nicht erleben?
Wir wissen jetzt, dass Lazarus tatsächlich auferweckt wurde. Wir haben ja die Geschichte letzte Woche gehört. Aber dieses Leben hat er auch wieder verloren. Er ist wieder tot. Er ist gestorben. Die Frage ist also, gibt es noch einen anderen Tod? Einen anderen Tod als den physischen Tod? Ja, den gibt es. Und zwar seit 1. Mose 3. Da ist laut der Schrift, da hat unsere Tragödie begonnen. Das ist unsere Not. Die Bibel nennt es unter anderem den geistlichen Tod. Gemeint ist damit unser Tod in unserer Beziehung zu Gott. 1. Mose 2. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen. Gott hat Leben gegeben, Gott hat alles erschaffen, er ist der Schöpfer des Lebens. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon sollst du nicht essen. Und jetzt kommt diese Aussage, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Nun, der Mensch ist nicht sofort physisch gestorben. Adam und Eva sind nicht sofort physisch gestorben. Aber er ist geistlich sofort gestorben. Die Beziehung zu Gott war nicht mehr dieselbe wie davor. Und deswegen, weil diese Beziehung zu Gott nicht mehr dieselbe ist, wird der Mensch auch physisch sterben. Das ist das Thema heute. Ich habe es doch mal eine Frage formuliert, Robert. Wer sind wir wirklich? Wer sind wir wirklich? Es geht also in dieser Frage, um diese Frage zu unserer Beziehung zu Gott. Wer sind wir da wirklich? Was meinst du, wer du in deiner Beziehung zu Gott bist heute? Ich nehme euch nochmal rein. Was sagt Jesus hier in Vers 26? Physisch leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, der leibliche Tod eines Nachfolgers von Jesus führt zu einer Auferstehung. Darüber berichten andere Texte im Neuen Testament, wie das genau aussieht. Über was wir heute reden und nachdenken müssen, ist diese zweite Andeutung, die Jesus macht, von der Jesus hier spricht. Er spricht dort über diesen geistlichen Tod. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Diese Wahrheit hat Jesus schon öfter gesagt im Johannesevangelium. Erinnert euch an Kapitel 8, wir sind ja Vers für Vers durchgegangen durch das Evangelium. Kapitel 8, Vers 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Diese Aussage sagt uns, dass ein Nachfolger von Jesus, der jetzt lebt und an ihn glaubt, nicht länger am geistlichen Tod teilhaben wird. Das ist die Aussage hier. Der physische Tod ist dein letzter Feind in deinem Leben hier, aber er ist nicht dein größter Feind. Dein größter Feind ist dein geistlicher Tod, deine Beziehungslosigkeit zu Gott. Das ist ein Zustand, den du von Geburt an hast. Den musst du dir nicht mal erarbeiten. Den hast du. Also, wenn Jesus das so sagt, dann setzt das was voraus, dass wir alle geistlich von Geburt an tot sind. Tod. Können wir heute Morgen über unseren geistlichen Tod reden? Ich mache das jetzt. Ihr werdet die Aussagen der Schrift nicht mögen. Kein Mensch mag das, was ich euch jetzt sagen werde. Niemand. Ich habe es nicht gemocht. Was sagt die Bibel? Wer wir wirklich sind? Sie sagt, funkt's nicht. Wir sind geistlich tot. Wer wir wirklich sind, geistlich tot. Ich möchte das skizzieren, was damit gemeint ist. Die Frage, wer wir wirklich sind, die kannst du ja psychologisch angehen, du kannst sie soziologisch angehen. Wir können jetzt über die Typen und Charakteren sprechen. Wer bin ich? Was für ein Typ bin ich? Der Melancholiker, hallo, hier steht ein cholerisch-melancholischer, also können wir alles analysieren, wer ich wirklich bin, die Disk-Typen, dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft Typen, also all das können wir analysieren in unserem Hier und Jetzt. Aber die weitaus wichtigste Frage, die weitaus wichtigste Wer-bin-ich-Frage ist, wer sind wir vor einem gerechten und heiligen Gott, das ist die wichtige Frage. Wie ist unser Zustand vor einem heiligen Gott? Und da ist es jetzt enorm wichtig, dass wir das Menschenbild der Bibel mal an uns ranzulassen, sonst verstehen wir das nicht. Also willst du dir die Antwort selber geben oder möchtest du die Perspektive Gottes dazu hören? Denn das wollen wir heute Morgen tun. Es ist wirklich schwer, darüber in einer Zeit zu reden, zu predigen, in der sich alles um das Wohlfühlen des Menschen dreht. Denn das, was ich euch heute sage, fühlt sich erstmal gar nicht gut an. Du wirst es von Natur aus nicht mögen. Macht nichts. Wir reden trotzdem drüber. Jetzt bin ich kein großer Geschichtenerzähler. Meine Kids wissen das. Ich kann keine Geschichten erzählen. Aber ich möchte euch eine weitergeben, die ich gelesen habe. Das kriege ich hin. Da gab es einen alten Professor für Predigtlehre, der hat seine Studenten jedes Semester mitgenommen auf einen Friedhof. Und er hat sie mitgenommen an einen Platz, von dem aus sie alle Gräber und Grabsteine gut im Blick hatten. Und dann hat er seine Studenten gebeten, allen Ernstes, zu den Gräbern zu predigen und Menschen dazu aufzufordern, vom Tod aufzuerstehen. Das hat er die machen lassen. Die mussten das auch machen. Fangt an zu predigen zu den Gräbern. Und ganz verlegen und peinlich, dann die Studenten haben es halt versucht. Hatten sie Erfolg? Nein. Ohne Erfolg. Es war nur ein äußerliches Reden, eine Show ohne Veränderung. Es hat sich nichts bewegt auf dem Friedhof. Und dann hat der Professor Folgendes gesagt. Er hat sich an seine Studenten gewandt und hat sie an eine Grundwahrheit des Evangeliums erinnert. Er hat gesagt, Menschen sind geistlich tot, so wie die Leichen auf dem Friedhof körperlich tot sind. So tot sind wir. Das ist das, was die Schrift lehrt über unseren Zustand, wenn wir geboren werden. Da ist nichts. Und jetzt möchte ich mit euch zusammen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr schon mal umblättern auf Epheser 2. Und diese Verse aus Epheser 2 bestätigen das. Paulus schreibt da an Christen. Er schreibt an die, die glauben. Und er erinnert sie jetzt, nochmal, wir sind nicht besser als all die anderen. Er erinnert sie an ihre Vergangenheit. An ihre Vergangenheit. Da waren wir alle, wird er sagen. Und ich möchte mit euch erstmal die ersten drei Verse lesen. Aus Epheser 2. Auch euch, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Und jetzt sagt er das, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, also unserer Natur, indem wir den Willen des Fleisches, unserer Natur taten und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie die übrigen auch. Was sagt Paulus hier? Wie tot ist tot? Er sagt, wir waren tot in unseren Sünden. Die ihr tot wart in euren Sünden. Wisst ihr, wir denken heute, wir brauchen keine gute Nachricht. Wir denken, wir brauchen das Evangelium nicht. Wir brauchen nur gute Anleitung. Wir brauchen kein Licht im Blick auf unseren Zustand. Was wir brauchen, sind 10 gute Tipps, wie wir ein glücklicheres Leben hier führen können. 5 Wege, um Stress zu reduzieren. Das scheint unser einziges Problem heute zu sein, wie es mir im Hier und Jetzt besser geht. Wir brauchen eine Anleitung, wir brauchen kein Evangelium. Und wisst ihr, in manchen Kirchen hört man das sogar. Meine Frau hat gesagt, ich soll keine Namen nennen, ich nenne keine Namen, aber es gibt Prediger, die sagen, Sündern muss man nicht sagen, dass sie Sünder sind. Sie wissen das. Nein, sie wissen es nicht. Sie schauen sich andere an, von denen in den Nachrichten berichtet wird, die andere niedergemetzelt haben und sagen, das ist ein Sünder, nicht ich. Ich bin nicht so, ich bin nett. Sie sündigen nicht, sie machen Fehler. Sie treffen schlechte Entscheidungen, sie haben schlechte Eigenschaften, aber sie sind keine Sünder. Sie sind keine Sünder, die unter einem negativen Einfluss der Welt stehen, denn die Welt gibt ihnen genau das, was sie wollen und das ist nicht Gott. Ich bin kein Sünder. Schaut, das passiert in der Finsternis, wo man kein geistliches Licht hat. Menschen meinen, sie sind keine Sünder, die unter dem Einfluss sind von einem Prinzen, dem Fürsten dieser Welt, der in der Luft herrscht, so wie Paulus das schreibt. Denn sie lieben diesen Prinzen. Sie lieben das, was er vorgibt. Es kommt ihrer Natur entsprechend. Es kommt ihnen entgegen. Sie sind nur Menschen, die manchmal Fehler machen. Sie brauchen keine gute Nachricht, kein Evangelium, nur gute Anleitung, wie sie das Leben hier voll ausschöpfen können und genießen können. Das ist das, was sie brauchen. Und ich sage, was wir in Gemeinden rutschen immer mehr auch dahin, dass wir das wollen. Gute Anleitung für ein gutes Leben hier und jetzt. Noch etwas, was zu unserer geistlichen Identität gehört, wenn wir nur Anleitung wollen und kein Evangelium. Paulus sagt das hier. Wir sind geistlich tot, weil wir unter Gottes Zorn stehen. Ich habe dir gesagt, das wirst du nicht mögen. Die Bibel sagt, wir sind von Natur aus Kinder des Zorns. Jeder hier war es oder ist es. Das hat Jesus gesagt, schon in Johannes 3. Bitte lasst seine Worte nochmal an euch ran. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Bleibt. Das ist unser Zustand von Anfang an. Verstehst du, wenn du das verstanden hast, dass du neben dem Zorn Gottes stehst, dann verstehst du auch, dass du keine guten Anleitungen brauchst, du brauchst eine gute Nachricht. Du brauchst das Evangelium. Denn diese Aussage mit dem Zorn ist erstmal keine gute Nachricht. Meinst du, Menschen sagen, oh, das wollte ich schon immer mal hören? Wir lesen auf jedem Flyer, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Wir können auch Flyer, das machen wir nicht, aber du stehst unter dem Zorn Gottes, du stehst unter dem Zorn Gottes. Aber das verkauft sich nicht so gut. Ist auch okay, darüber muss man ja reden. Verstehst du, in dieser Aussage steckt erstmal keine Hoffnung drin für niemand. Du stehst unter dem Zorn Gottes. Ich bin tot. Ich bin unter dem Einfluss dieser Welt, die Gott ablehnt, und unter dem Einfluss des Gottes dieser Welt, so wie Paulus Satan beschreibt oder wie es Paulus hier beschreibt in Epheser 2, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Das ist die geistliche Dimension, die kein Mensch sieht, es sei denn, wir bekommen Licht. Sonst bleibt es finster. Dieser Fürst lehnt Gott ebenfalls ab. Er ist der große Strippenzieher seit 1. Mose 3. Und wir meinen, wir kommen da einfach so raus, indem wir irgendeine Entscheidung treffen. Was das Ganze noch schlimmer macht, ist diese Aussage von Paulus. Mein Fleisch, das heißt meine Natur, mein Körper, meine Gedanken, sie lieben das, was er uns vorgibt. Sie mögen das. Sie wollen das. Karriere, Luxus, Reichtum, alles, was ihr findet. Sie wollen das, das will meine Natur. Sie wollen Gott nicht. Und so bin ich Feind Gottes. Menschen mögen das nicht hören. Ich verdiene Gottes Zorn. Gott ist heilig und ich bin es nicht. Das ist das Problem. Niemand ist es. Schaut, und hier sind wir genau bei dem Menschenbild, bei dem die modernen Ohren von heute auf Durchzug stellen. Das will man nicht hören, das will man nicht wahrhaben. Wir sehen den göttlichen Funken in uns, die Bibel sieht da gar nichts. Ihr wart tot. Ihr steht unter dem Zorn Gottes, es ist finsterer, als wir glauben. So sieht es um die Menschheit tatsächlich aus. Wer sind wir wirklich? Geistlich tot. Wir stehen unter dem Zorn Gottes. Wir werden alle mit einem bösen Herzen geboren, das Gott hasst. Paulus schreibt in Römer 3, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ich spüre, wie es einigen von euch in der Hand zuckt, die jetzt sagen würde, doch ich. Nein, keiner. Keiner. Das musst du erstmal an dich ranlassen. Wir empfinden uns nicht so, oder? Wir sind doch nett. Wir sind doch freundlich. Das mag auch sein. Miteinander können wir da gern konkurrieren. Da gibt es viele, die sind viel netter als ich. Viele. Aber wir können nicht mit der Heiligkeit Gottes konkurrieren. Das ist der Maßstab. 1. Mose 8, 21 hat das bereits gesagt, dass das menschliche Herz von Kindheit an böse ist. Viele Leute sagen, oh, ich habe Gott schon immer geliebt. In Wirklichkeit hat das keiner von uns. Wir haben vielleicht einen Gott geliebt, der das Produkt unseres Verstandes ist. Aber wir mögen nicht den Gott der Bibel, den hassen wir. Allein schon darum, weil er in seinem Wort Aussagen macht, die unserem Stolz wehtun. Weil Gott uns sagt, wer wir wirklich sind. Und das mögen wir von Natur aus nicht. Da rebellieren wir. Mit anderen Menschen können wir das vielleicht so machen, wie gesagt, aber nicht mit Gott. Wir wollen Anleitungen zum besseren Leben, aber keine gute Nachricht, kein Evangelium. Niemand will das Evangelium eigentlich hören. Und nebenbei, hier mache ich jetzt mal so eine kleine Fußnote. Wundert ihr euch nicht auch, dass so viele Menschen das nicht sehen, warum es dunkel ist? Warum ist hier so viel Blindheit in der Welt? Woher kommt das Elend, was wir alles so erleben in der Nacht? Woher kommt das denn? Und selbst wenn sie das jetzt annähernd sehen sollten, selbst wenn sie diese Worte hören, selbst wenn sie hören, dass sie gerettet werden müssen, von was müssen sie gerettet werden? Von was müssen Menschen gerettet werden, wenn ihr diesen Text lest? Von was? Vor Kriegen? Vor Krankheit? Vor was? Bitte? Schlimmer. Ich hab Zeit. Leute, vor dem Zorn Gottes. Vor dem Zorn Gottes müssen Menschen gerettet werden. Das ist Wahnsinn. So lese ich das hier. Von diesem heiligen und gerechten Gott, der zornig ist über Menschen, die ihm den Rücken gekehrt haben. Vor dem müssen wir gerettet werden. Menschen, du und ich, müssen vor dem Zorn Gottes gerettet werden, sonst werden wir nicht leben. Und das ist für Menschen eine unüberwindbare Hürde, wenn sie vom Zorn Gottes hören. Auch viele Christen reden nur noch vom lieben Gott. Und das ist er auch, wir werden gleich drauf zurückkommen. Aber das überlesen sie. Diese Liebe ist weit mehr als sentimental. Die Tiefe der Liebe Gottes ist nur zu verstehen, wenn du von seinem Zorn weißt. Und dass wir dann in die Position kommen und sagen, oh Mann, gibt es dann Hoffnung für mich? Wie kann ich raus aus meiner geistlichen Isolation? Wie kann ich geistlich wieder leben? Kann ich gerettet werden? Zu dieser Frage führt Jesus immer wieder Menschen. Und dazu ist es nötig, dass sie die Wahrheit über sich selber erstmal wahrnehmen. Das geschah immer, wenn geistliche Erweckung passiert und nicht nur Happening. Dieses Fragen, kann ich gerettet werden? Ja, das Evangelium wird gepredigt in aller Welt, aber versteht ihr jetzt besser, warum das eigentlich etwas Unmögliches ist, dieses Evangelium in diese Welt zu predigen? Das ist menschlich unmöglich. Menschen wollen Anwendung für ein noch besseres Leben haben. Sie wollen das hören, was ihnen gut tut, was sie auferbaut, was in ihren bereits vorentworfenen Lebensstil hineinpasst. Das wollen sie hören. Ein Feintuning ihres Lebens. Und dann kommen wir mit Evangelium, das sowas sagt. Der Prediger Spurgeon hat es mal so ausgedrückt und ich habe das immer so in meiner Predigtvorlage ganz am Anfang auf der ersten Seite, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen, da steht hier ganz oben drauf mit ein paar anderen Zitaten, das habe ich da stehen. Ich möchte es euch vorlesen. Wenn der Heilige Geist nicht das Wort segnet, sind wir Prediger des Evangeliums die elendsten aller Menschen, weil wir uns an eine unmögliche Aufgabe gewagt haben. Wir sind in einem Gebiet eingedrungen, in dem nichts je helfen wird, was nicht übernatürlich ist. Wenn der Heilige Geist nicht das Herz unserer Hörer erneuert, können auch wir es nicht tun. Wenn der Heilige Geist ihnen kein neues Leben schenkt, können auch wir es nicht tun. Wenn er nicht die Wahrheit in ihre Seelen sendet, dann können wir ebenso gut einer Leiche ins Ohr reden. Das ordnet schon mal ein, wo meine Position ist. Nichts, meine Worte, wir wirken gar nichts. Wir brauchen ein Wunder. Rettung ist ein tiefes Wunder. So viele wollen nur eine Anleitung zum noch besseren Leben, aber sie wollen keine gute Nachricht. Sie wollen das Evangelium nicht hören. Niemand will das hören. Und so bleiben wir, was wir sind. Was? Geistlich tot. Es sei denn, was? Gott greift souverän in mein Leben ein. Es gibt keine andere Rettung für Menschen. Gott muss souverän in mein Leben eingreifen. Und er tut das in der Geschichte. Niemand sitzt zufällig heute Morgen hier. Gott greift ein in irgendeiner Stelle deines Lebens. und bringt dich in seine Gegenwart. Jesus macht in Johannes 6 bei einer ganz, ganz wichtigen Predigt, wir haben die hier betrachtet, in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Er macht ihnen deutlich, nur Worte von Gott können sie zu geistlichem Leben auferwecken. In Vers 36. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Leute, Worte sind wichtig. Lehre ist wichtig. Seine Worte sind Geist und Leben. Sie bewirken das, was er will. Worte sind wichtig. Aber er tut das Entscheidende. Und das ist der Grund, warum wir Epheser 2, Abvers 5 folgende Worte lesen. Gott aber, und jetzt sind wir bei der Liebe Gottes. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Die KfBler werden sich erinnern, wir haben darüber dieses Jahr gesprochen. Die fünf Solas. Eins davon heißt Sola Gratia. Allein die Gnade rettet mich. Aber Gott, als wir tot waren in unseren Übertretungen, hat er uns lebendig gemacht mit Christus. Durch Glauben seid ihr gerettet. Und das ist das Dritte. Wen brauchen wir also, um gerettet zu werden? Einen souveränen Retter. Der handelt in meinem Leben, ob ich es will oder ob ich nicht will. Der eingreift einfach so. Dieser Gott dieser Welt, der Feind Gottes, Satan herrscht in dieser Welt. Es ist finster, geistlich ist alles tot. Paulus sagt in Römer 3, ich habe es vorhin gelesen, niemand fragt nach Gott. Und Gott hat tatsächlich losgelassen, hat die Menschen dahin gegeben, sollen machen, was sie wollen. Sie hat sie ihren Gedanken überlassen, ihren Lebensentwürfen. Und dennoch gibt Gott seine Schöpfung nicht auf. Und was tut er? Ich konnte es nicht anders formulieren, wieso, aber Gott mischt sich ein in mein Leben und zwar ungefragt. Ungefragt. Keiner fragt nach Gott. Aber Gott mischt sich ein. Das ist meine einzige Rettung. Ich hätte nicht nach Gott gefragt. Du hast nicht nach Gott gefragt. Niemand fragt nach Gott von Natur aus. Ich hätte nicht nach ihm gefragt. Wer hat eigentlich Lazarus gefragt, ob er wieder leben will? Gott handelt souverän. Schau, da ist nichts, was Gott in dir gesehen hat. Da ist einfach nichts. Da ist nichts in dir, was dich über andere erhoben hat, herausgehoben hätte. Da ist einfach nichts. Die Antwort ist, aber Gott. Das ist die einzige Antwort. Aber Gott. Du bist tot, aber Gott greift souverän in das Leben einiger Menschen ein. Und wisst ihr, es ist mir total egal, wie oft du diese Illustration gehört hast. Du versinkst, du ertrinkst und Gott wirft dir einen Rettungsring entgegen und du musst ihn ergreifen. Achtung, lernet, tote Menschen ergreifen nicht. Ist wahr? Tote Menschen kannst du hinlegen, was du willst. Sie ergreifen nichts. Auch keinen Rettungsring. Du bist eine geistliche Leiche. Du bist nicht beinahe tot. Du bist nicht kurz davor, tot zu sein. Du bist tot. Jesus kommt, will Leben geben und wir sagen jetzt jemandem, jetzt musst du nur wollen. Wie denn? Leute, Tote wollen nichts mehr. Tote ergreifen nichts mehr, auch keinen Rettungsring. Warum? Weil sie, danke, weil sie tot sind. Weil sie tot sind. Also schaut, ein stärkeres Bild für unseren Zustand Gott gegenüber gibt es gar nicht. Wer sind wir? Geistlich tot. Die Bibel spricht nicht davon, dass wir krank sind in unserer Beziehung zu Gott. Wir sind tot. Es gilt nicht, wie es in mancher christlichen Gemeinde gesagt wird, durch Worship den göttlichen Funken in uns zu entzünden. Da ist nichts. Wir haben es von Jesus gehört in Johannes 3, Vers 3. Spricht er mit Nikodemus und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage Nikodemus, und das war ein religiöser Leiter. Er sagt, wenn jemand nicht von Neuem, das heißt von oben her geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Niemand sieht das Reich Gottes. Warum nicht? Weil Tote auch nicht sehen. Und das bedeutet, dass die einzige Hoffnung die Gnade Gottes ist. Versteht ihr, was ich meine? Aber Gott. Aber Gott. Und jetzt achte, was passiert. Du bist tot und jetzt bekommst du zuerst Leben. Gott macht uns lebendig zusammen mit Christus. Du warst tot, aber jetzt bist du am Leben durch Christus. Jetzt kannst du reagieren. Jetzt kannst du glauben. Neues Leben wird nicht durch eine Anleitung bewirkt, sondern nur durch das Evangelium. Das heißt, was wir brauchen ist zunächst mal neues Leben. Verse 5 bis 7 nochmal. Gott hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus, was? Lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt. Und noch mehr, mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum, welchen Reichtum? Jetzt lest selbst. Was steht da? Seiner, ihr, Gnade. Seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Wann hat er uns mit Christus lebendig gemacht? Als wir tot waren. Wer hat uns lebendig gemacht? Gott. Hat er dich vorher gefragt? Nein. In so vielen Aussagen von Jesus im Johannesevangelium konnten wir das schon heraushören. Ich nehme nochmal Johannes 8, Vers 12. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir wollen alle leben. Und Jesus bietet das nicht nur an, sondern er vollbringt es. Leute, das ist wichtig. Das ist die Lehre der Wiederherstellung. Wieder nach Hause kommen, das ist es. Gott macht uns lebendig, Neugeburt. Es geht nicht ums Gutwerden. Es geht nicht ums Besserwerden. Dazu kannst du Anleitungen benutzen. Da gehst du auf irgendein Verbesserungsseminar. Es geht ums Neuwerden. Ums Neuwerden, um wiedergeboren zu werden. Und das kannst du nicht selber machen. Das schafft keine Anleitung. Gott schenkt die Wiedergeburt, damit wir sehen können und dann die Rettung ergreifen. Und nochmal, egal wie viele Übergabegebete nachgesprochen und Bekehrungskarten ausgefüllt werden, das alles bewirkt nicht die Wiedergeburt. Und ganz egal, wie oft wir das hören in populären Evangelisationen, du bewirkst deine Neugeburt durch deine Entscheidung. Nein, du gebierst dich nicht selber. So wie du dich bei deiner ersten physischen Geburt auch nicht selber geboren hast. Wiedergeboren zu werden heißt, dass ein souveräner Akt Gottes stattfindet in deinem Leben, weil er es wollte. Weil er es wollte. Für den bittest du nicht, du bist ja tot. Gott tut das, weil er es wollte, denn er ist souverän. Und wie erleben wir das? Paulus sagt es hier auch in Versen 8 bis 9. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn durch Glauben, und jetzt sagen wir, aha, also doch mein Beitrag, mein Glaube. Wirklich? Ist das das, was Paulus sagt? Stellen wir die Frage an diesen Text. Wer führt denn hier wen zum Glauben? Die Frage, wer führt uns dahin, dass wir glauben? Wir haben eine Teilantwort in Johannes 11 gesehen. Jesus geht einen ganz langen Weg bis zum Grab, um Menschen zum Glauben zu führen. Mitten in der Geschichte dieser Stadt Bethanien. Und was lesen wir hier? Wie geschieht Glaube heute? Im Griechischen wird deutlich, dass auch der Glaube nicht aus uns ist. Das nicht aus euch. Sondern Glaube ist von Gott. Schau, Gott bereitet alles vor. Was er von uns erwartet, bekommen wir von ihm. Anders wird niemand gerettet. Niemand kann sich vor Gott wegen irgendetwas rühmen. Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Es geschieht durch seine Gnade, sola gratia, durch die er das tut, und soll für seine Ehre dienen. Warum tut er das? Es ist wegen Christus. Und an dieser Herrlichkeit, wenn wir die wahrnehmen, sollen wir uns erfreuen, genießen, staunen, auch mal die Klappe halten. Ich rede viel zu viel. Wir müssen uns einfach Zeit haben, dass man sagt und sagt, wow, echt, ist das, wow. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte abschließen. Wie bewirkt Gott diesen Glauben in der heutigen Zeit? Dazu möchte ich ein Wort aus Jesaja 55 lesen. Also wenn ich sage abschließen, muss das vorwegschicken, meine ich nicht, dass ich in 5 Minuten fertig bin, aber ich komme langsam zum Landen. Jesaja 55, Verse 10 bis 11. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird das ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das Wort Gottes bewirkt das. Das Wort Gottes bewirkt das, was er will. Wir müssen also hören. Wir können niemand das Evangelium vortanzen. Es geht um Worte, die Einfluss nehmen. Wir müssen Worte finden für diese Herrlichkeit. Und denken wir darüber nochmal nach. Gott würde doch sowas nicht verheißen, wenn er nicht auch derjenige wäre, der letztendlich für unsere Bekehrung, für unsere Antwort an ihn, für unseren Glauben die Verantwortung übernehmen würde. Wer ist verantwortlich für dein geistliches Leben, wenn es beginnen soll? Also nicht, wenn du Christ bist, aber wenn es beginnen soll. Gott. Er beginnt. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Soll das eine Kirche für dich übernehmen? Ein Taufschein? Wer ist verantwortlich? Gott übernimmt das. Und wir lesen jetzt in der Apostelgeschichte, dass als Folge davon, dass in Antiochia das Evangelium gepredigt wurde, Worte gesprochen worden, sind folgendes. Das müssten... Chance geht wieder nicht. Jetzt. Alle, die gläubig wurden, die zum ewigen Leben bestimmt waren, achtet auf solche Worte in eurer Bibel. Die Souveränität Gottes. Weder wir, die wir uns bekehrt haben, noch diejenigen, die das Evangelium verkündet haben, können sich das selber zuschreiben. Im Hauskreis hat letztens jemand gefragt, Robert war es. Ja, wenn alles nur durch Gott geschieht, warum arbeiten wir dann so? Auch in der Gemeinde. Und Gemeindearbeit ist harte Arbeit, ich sag's euch wirklich. Ich bin ein paar Jahre dabei, es ist schwer. Warum? Warum bauen wir Gemeinde? Warum predigen wir? Warum? Die Antwort ist, weil derselbe Gott, der souverän Menschen rettet, auch den Weg dazu festgelegt hat, wie das passiert. Er wirkt in diese Welt hinein, wie? Durch sein Volk. War seine Entscheidung. Seine Entscheidung. Deswegen machen wir das, was wir hier machen in dieser Gemeinde. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, schreibt Paulus in Römer 10, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Es geschieht heute Morgen schon wieder. Schaut, wir sind dazu berufen, Menschen zu sagen, dass sie sich Gott zuwenden müssen. Aber wir müssen auch begreifen, dass Gott uns dadurch gleichzeitig dazu beruft, zu einem Haufen Leichen zu sprechen, wenn sie Gott noch nicht kennen. Das ist nun mal so. Das ist kein Renner, das Evangelium, was man so verramscht irgendwo. Das ist wirklich, da musst du dich nähern auf heiligen Boden. Und wir sollten das wissen. Gemeinde besteht aus ehemaligen Leichen. Ihr seid ehemaligen Leichen, ich auch. Gott hat uns lebendig gemacht. So, das ist das, was hier passiert. So beschreibt die Bibel unseren natürlichen Zustand. Wir waren da alle. Wir haben alle da gewandelt, schreibt Paulus. Alle. Wir wären alle da auf dem Weg gewesen. Und Gott greift souverän mein Leben ein. Ich verstehe es bis heute noch nicht, warum bei mir. Ich weiß, da stellen sich so viele Fragen hinten dran. Ich habe keine Antwort. Brauche ich hier gar nicht vertiefen. Wie können sich also geistlich Tote jedem Glauben an Gott wenden? Das können sie nur, wenn Gott ihnen Leben gibt. Und das will Gott bis heute tun. Und er bewirkt es durch sein Volk. Es war seine Entscheidung. Deswegen haben wir diese Gemeinde. Und wie gibt Gott ihnen Leben? Wir lesen im ganzen Alten und Neuen Testament immer wieder, dass Gott beschlossen hat, den geistlich Toten Leben zu geben, indem er ihnen sein Wort verkündigt. Es geht nicht anders. Dieses Buch ist heilig, es ist besonders und Gott möchte, dass wir dieses Buch in diese Welt hinein predigen. Und er tut das entscheidend, aber das ist unsere Aufgabe. Das müssen wir machen. Ich habe euch vorhin Hesekiel 37 gelesen, in der Vision vom Tal mit den dürren Gebeinen. Gott schenkt Hesekiel da eine Vision und dann fragt Gott Hesekiel, können diese wieder leben? Und was sagt Hesekiel? Herr, du weißt es. Du weißt es. Und dann predigt er im selben Moment Worte Gottes und die Toten, die Skelette füllen sich wieder mit Fleisch und werden leben. Schaut, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die Apostelgeschichte lest, da finden wir so viele Beispiele, dass das der Weg ist, den Gott geht. Zum Beispiel nur Hauptmann Cornelius, kennt ihr die Geschichte? Apostelgeschichte 10. Man sollte eigentlich meinen, dass es für einen allmächtigen Gott, der das Universum geschaffen hat, ziemlich einfach wäre, Cornelius zum Glauben zu führen, oder? Gott könnte Cornelius einfach direkt und unmittelbar zu sich zappen. Ist doch keine Frage. Aber aus irgendeinem Grund tat Gott das nicht. Aus irgendeinem Grund hat Gott beschlossen, so zu handeln, wie er es durch die ganze Bibel hindurch tut. Gott wollte Cornelius zur Umkehr bewegen, nicht ohne dass jemand zu ihm kommt aus seinem Volk. Das war der lange Weg wieder. Es hat Zeit gebraucht, Gott gebrauchte Visionen und so weiter. Dann kommt Petrus und irgendwann kommt er dann zu der Erkenntnis. Die ganz lange Tour, wie so oft. Also über lange Touren braucht mir keiner was erzählen. Wir in der Kirche wissen Bescheid, was eine lange Tour ist. Ja, liebe Mitarbeiter. Ich habe keine Ahnung, warum Gott so gehandelt hat. Aber wir finden es in der Bibel immer wieder, dass Gott so handelt. In die Geschichte durch sein Volk. Wenn Gott Leben bringt, dann tut er das durch sein Wort. Er tut es durch die gute Nachricht von Christus. Und du und ich, wenn du Christ bist, wir müssen hinausgehen und es den Menschen sagen. Völlig unabhängig vom Ergebnis, was dabei rauskommt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist die Art und Weise, wie Gott handelt. Es war seine Entscheidung, so sein Wort zu verkündigen. Gut, liebe Gemeinde und Freunde, was ich gelernt habe in den letzten 4 Jahren ist, dass Gott kein Bittsteller an uns ist, dass wir doch bitte, bitte zurückkommen. Ich habe doch alles für euch getan. Nicht so. Wir kommen nicht zurück. Er handelt souverän, ungefragt zu unserer Rettung. Und so versammelt er sein Volk in dieser Zeit zusammen in aller Welt. Und durch dieses Volk der Gemeinde handelt er vor Ort. Sein Plan. Gott hat schon immer auf diese Weise gehandelt. Von Noah, Abraham, Jesus, Israel, die ganzen Geschichten. Und Jesus erklärt seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Warum? Damit ihr, was? Frucht bringt. Das ist das Ziel, dass es weitergeht. So hat Gott schon immer gehandelt, souverän und durch sein eigenes Volk. Denkt mal an die Worte von Petrus zu Pfingsten. Könnt ihr euch erinnern? Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, was? Herzurufen wird. Wer wird herzurufen? Gott wird das tun. Der Beginn der Gemeinde sieht so aus, sie verharrten der Lehre der Apostel in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet, sie waren beisammen und dann heißt es in Vers 47, der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. In der Apostelgeschichte sprach Paulus zu einer Gruppe von Frauen in Philippi und eine davon hieß Lydia, eine Kauffrau. Und sie hat sich entschieden, aber wie hat sie sich entschieden, wodurch? Da heißt es, der Herr hat ihr Herz aufgetan, sodass sie aufmerksam auf das Acht gab, auf das, was Paulus predigte. Der Herr hat ihr das Herz aufgetan. Später wurde Paulus durch das souveräne Handeln Gottes in Korinth ermutigt. Das war mir vor Jahren eine Ermutigung selber. Da sagt er, da wurde es im Dienst richtig eng für Paulus. Und Gott ermutigt ihn so. Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, um dir etwas Böses zu tun. Jetzt kommt's. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott ist souverän, er ist kein Bittsteller. Er tut, was er sich vorgenommen hat. Und da müsst ihr allein die Lebensgeschichte von Paulus sehen. Er selbst wurde einfach so auf den Boden geworfen. Hat er eine Entscheidung getroffen? Hat er nach Gott gesucht? Gott hat souverän in sein Leben eingegriffen. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, so sieht's aus. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr, Sprüche 20. bleibt abschließend, und jetzt bin ich wirklich beim Abschluss, diese eine Frage. Glaubst du das? Glaubst du das? Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünde. Glaubst du das? Das ist die Frage, die bleibt. Und das ist eine gute Stelle, um euch nochmal an Johannes 5 zu erinnern. Das ist auch noch ein bisschen ein kleiner Rückblick auf das, was Jesus gesagt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Merkt ihr, was das Hauptthema bei Jesus war? Uns wieder geistlich neues Leben zu geben und uns zu erklären, wie Gott das tut. Aber das ist für mich so, als würden wir bei diesem Thema so auf heiligem Boden stehen, dass ich mich wirklich nur zitternd hier vor euch stelle, um das zu sagen. Wir haben als KFB hier diesen Flyer entwickelt und ihr könnt ihn mitnehmen. Da geht es ein bisschen um das Thema. Niemand wird Gott jemals kennenlernen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Heiliges so flyern sollten, aber vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Wir nehmen das ruckzuck wieder raus, wenn ihr sagt, nee, das ist zu. Aber bitte nehmt ihn euch mit und lest ihn nochmal den Aspekt. Ich will nicht Heiliges einfach so rauspulvern, aber es nimmt nochmal das zusammen, was wir heute betrachtet haben. Das reizt ja alles zum Widerspruch, oder? Ja, aber wenn das so ist, dann ist ja mein freier Wille und dann sind wir nur Marionetten und all diese Themen, die wir dann, sind mühsam, echt mühsam. Manchmal muss man einfach nur staunen, es stehen lassen, wissen, mit wem wir es in der Schrift zu tun haben. Ich hätte Bock, euch noch eine kleine Geschichte zum Abschluss zu erzählen. Das mache ich auch. Ich bin kein Geschichtenerzähler, habe ich ja schon erwähnt. Ja. Ich tue es. Schaut, in einer Versammlung oder einem Seminar wurde auch über genau dieses Thema gesprochen, gelehrt, sich unterhalten. Das Thema, was uns heute Morgen beschäftigt hat. Da wurde ein kurzer Überblick über die Lehre der souveränen Gnade Gottes gegeben. Und dann hat der Lehrer die Leute aufgefordert, Fragen zu stellen. Ah, das sollte man nicht tun bei dem Thema, ich traue mich das gar nicht. Aber er tat das. Und dann kommt eine Frau, die war so aufgebracht und konnte endlich losschießen. Wir hatten auch so jemanden hier, die war danach weg bei dem Thema. Aber genau diese Frage, sie sagte, das ist das Schrecklichste, was ich je gehört habe. Bei Ihnen klingt das so, als ob Gott mit voller Absicht Menschen abweist, die errettet werden würden und stattdessen nur die Erwählten annimmt. Können die Frage verstehen? Kann ich verstehen. Und dann bekam sie folgende Antwort. Wisst ihr, was der Lehrer ihr gesagt hat? Er sagte ihnen, ich zitiere das, Sie missverstehen die Situation. Sie sehen vor ihrem geistlichen Auge einen Gott, der wie ein Türsteher an der Himmelstür steht, an der sich die Menschen drängen, um in den Himmel hineinzukommen. Und er wählt Einzelne aus, die hereinkommen dürfen. Aber die Situation ist doch ganz anders. Zwar steht Gott mit ausgebreiteten Armen da und er lädt alle zu sich ein, doch die Menschen laufen ohne Ausnahme in die entgegengesetzte Richtung auf die Tore der Hölle zu. Und deshalb wählt Gott in seiner Gnade Einzelne aus, stoppt den einen hier, den anderen dort und zieht sie zu sich, indem er ihre Herzen verändert und sie willig macht, zu ihm zu kommen. Die Erwählung hält niemand vom Himmel fern. Gäbe es keine Erwählung, wäre der Himmel ein leerer Ort und die Hölle wäre zum Bersten gefüllt. Perspektivwechsel. Wer sind wir wirklich? Das musst du wissen. Wir haben so ein verdrehtes Bild von uns, vom Menschen. Wir verstehen nicht, wer wir wirklich sind. Wenn wir das mehr verstehen würden, würden wir die Herrlichkeit unserer Rettung viel mehr verstehen. Wir würden uns demütigen und sagen, oh Gott, und ich gehöre zu deiner Familie, das ist ein Wunder. Und ich möchte das mit euch teilen, dass wir darüber reden, auch in Hauskreisen nächste Woche. Heiliges Thema und wie gesagt, nehmt euch den Flyer mit, helft uns, dass wir nicht Heiliges einfach so verpulvern, sondern nachdenken und gucken, wie wir in dem Rahmen auch in dieser Stadt ein Licht sind. Jesus, ich danke dir, dass du uns mit hineinnimmst in Dinge, die wir nicht wissen können. Deine Perspektive ist am Ende entscheidend, wie du uns siehst. Und du sagst uns, wer wir wirklich sind vor Gott. Und das sieht zunächst nicht gut aus. Aber dann stehen da diese zwei Worte, aber Gott, um seiner großen Barmherzigkeit willen. Und dafür wollen wir danken, für diese Gnade, die du uns gegeben hast, zu dir zu gehören und geistlich Leben zu haben, das nie mehr vergeht. Amen.